NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Heute mit diesen Themen. Die Kirche im Dorf lassen. Kann die Digitalisierung dabei helfen? Als die Einwohnerzahl sich vervierfachte. Eine Ausstellung in Emden über Reformation und Flucht. Sorgte die Reformation für Modernisierung? Historiker diskutieren an Lessings alter Wirkungsstätte in Wolfenbüttel. Und Religion, Theater. Bühnen im Norden widmen sich biblischen Themen. Am Mikrofon begrüßt sie Andrea Schwietzer. Wie soll es weitergehen in den ländlichen Räumen? Und wie kann dabei die Digitalisierung genutzt werden? Zwei, auch in der evangelisch-lutherischen Nordkirche, ausführlich diskutierte Fragen, die nun stärker miteinander verknüpft werden sollen. So zumindest der Vorschlag der evangelischen Arbeitsstelle Kirche und Gemeinwesen an der Uni Hamburg. Die Theologen luden Experten ein, Beispiele aus der Praxis vorzustellen. Brigitte Lehnhoff berichtet.
Wie kann die Nordkirche das Internet unterstützend in ländlichen Räumen einsetzen? Die kleine Landeskirche Kurhessen-Waldeck macht es vor. Dort hat Pastorin Annegret Zander einen Online-Kurs entwickelt, der vor allem ältere Menschen dazu anregen soll, sich kreativ mit der Zukunft ihres Dorfes auseinanderzusetzen. Die Teilnehmer werden 6-mal im Wochenabstand vor eine neue Aufgabe gestellt. Sie sollen sich etwa Gedanken darüber machen, welche Treffpunkte es gibt und wie diese genutzt werden könnten. In einem Dorf im Vogelsberg etwa entstand daraus die Idee der Dorfschmiede.
Das ist ein denkmalgeschütztes Haus, was jetzt umgebaut wurde in ein Dorfladen, ein Café. Da gibt es eine Tagespflege und auch noch einige barrierefreie Wohnungen für ältere Frauen vom Ort. Und jetzt wird weitergedacht. Also die sagen dann nicht, jetzt sind wir fertig, sondern wir wollen, dass die jungen Leute hier bleiben oder hierher kommen. Und dann müssen wir auch schauen, was sie brauchen.
Die nächste Idee, in einem leerstehenden Haus Homeoffices einrichten. Damit junge Menschen einen Arbeitsplatz vor Ort haben und nicht in die weit entfernte nächste Stadt pendeln müssen. Über das Online-Projekt habe die Kirche Menschen erreicht, die sie sonst nicht sehe, sagt Pastorin Annegret Zander. Der Vorzug des Mediums Internet aus ihrer Sicht:
Wir haben es gelernt, mit Menschen umzugehen. Wir können wertschätzen, wir können Menschen ermutigen. Und das können wir präsent vor Ort genauso wie im Internet. Und wir können da eine Kultur auch entwickeln, die ein größeres Miteinander ermöglicht, die Diskussionen ermöglicht, die gesellschaftlich dran sind. Wir können Themen setzen, wie zum Beispiel die Frage nach einem guten Leben und wie können wir miteinander im ländlichen Raum uns weiterentwickeln, dass Menschen wirklich hier bleiben können. Das sind alles Möglichkeiten, die wir als Kirche einsetzen können.
Doch Thomas Schlegel, Experte für den ländlichen Raum in der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, warnt davor, nun ganz aufs Internet zu setzen. Die Politik beteuere zwar, sie wolle auch das letzte abgehängte Dorf ans schnelle Internet anbinden.
Ich habe eine Studie aus dem TÜV Rheinland zitiert, die zeigte, wie teuer der Ausbau gerade der letzten 5% ist. Das heißt also, flächendeckend alle Haushalte Deutschlands mit schnellem Internet zu versorgen, ist immens teuer und ich kann mir nicht vorstellen, dass der politische Wille so weit geht, dann 100% tatsächlich anzuschließen. Und das meine ich mit Peripherie, das heißt, dass eigentlich die ländlichen Räume wieder mal abgehängt sind bei der Infrastruktur.
Dennoch, Bernd Michael Häse aus dem Kirchenamt der Nordkirche sieht viele Chancen im Medium Internet. Beim Umgang damit mache die Kirche aber noch viele Fehler, sei beispielsweise viel zu textlastig.
Texte, Bilder, Videos, das ist nie immer nur ein Medium, es ist ein Mix und da hat die Kirche noch Nachholbedarf.
Theologisch gesehen könne eine gelingende Internetkommunikation das evangelische Profil sogar schärfen.
Was die evangelische Kirchentheorie ja als Hierarchie hat, ist eine Funktionshierarchie, nicht mehr. Also ein Bischof hat nicht einen höheren Erkenntnis oder einen höheren Wahrheitswert kann er beanspruchen als ein normaler Christ. Und dieser Grundsatz des allgemeinen Priestertums wird ja durch diese besondere Art der gleichberechtigten Kommunikation, die im Internet möglich ist, sehr gefördert oder sehr abgebildet, kann man auch sagen.
Die Nordkirche steckt also mittendrin in der Diskussion über Digitalisierung. Wie andere Landeskirchen auch, muss sie ihren Weg aber erst noch finden.
Ein Beitrag von Brigitte Lehnhoff. Und damit zu den Meldungen aus Religion und Gesellschaft.
mit einem Appell gegen globale militärische Aufrüstung hat am Mittwoch die Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes in Namibia begonnen. LWB-Präsident Munib Younan sagte in Windhoek, dass die Welt am Rande eines dritten Weltkrieges stehe. Der Weg der Kirchen müsse der Dialog mit den Regierungen sein, um diesen Unsinn zu stoppen, der in einen Weltkrieg führen werde. In Namibia diskutieren rund 800 Lutheraner über die Rolle der Christen in einer sich schnell wandelnden Welt. Dabei geht es auch um interne Spannungen innerhalb der Gemeinschaft von 145 Kirchen aus fast 100 Ländern. Die Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes dauert noch bis übermorgen. Mehrere US-Bischöfe haben in Washington eine Petition für die Abschaffung der Todesstrafe unterzeichnet. Die Todesstrafe stehe für ein Versagen der Gesellschaft, die Menschenwürde zu gewährleisten. Sie sei für den Erhalt der öffentlichen Sicherheit nicht notwendig, heißt es weiter unter Bezug auf den Katechismus. Organisator der Unterschriftenaktion ist die Initiative Catholic Mobilizing Network. Der türkische Botschafter beim Heiligen Stuhl hat die Rolle von Präsident Erdogan bei der Diskussion um eine Wiedereinführung der Todesstrafe in seinem Land relativiert. Erdogan gebe nur eine Forderung des Volkes wieder, sagte der islamische Theologe der katholischen Nachrichtenagentur. Sie entspringe dem Empfinden der Menschen gegenüber dem Gülen-Kult, nachdem in der Putschnacht im vergangenen Jahr 250 Personen kaltblütig ermordet worden seien. Zudem sei die Frage einer Wiedereinführung hypothetisch. Derzeit wisse niemand, wie der Prozess enden werde. Auf den Hinweis, dass etwa auch Papst Franziskus die Todesstrafe kategorisch verurteilt, ging der Botschafter nicht ein. Kopftuchverbote in westlichen Ländern sind aus Sicht des Generalsekretärs der Islamischen Weltliga Muhammad al-Issa legitim und müssen von den Muslimen akzeptiert werden. Wer bleiben wolle, müsse das Kopftuch abnehmen oder das Land verlassen, sagte Issa der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Es stehe Muslimen frei, den Rechtsweg einzuschlagen, Gerichtsurteile seien dann aber hinzunehmen. Man solle das Land dafür nicht hassen. Es habe einem ja Arbeit und Staatsbürgerschaft gegeben, so der saudische Generalsekretär. Muslime dürften den Koran nicht über die Verfassungen der Länder stellen, in denen sie leben. Dies stehe im Einklang mit der Scharia und dem gesunden Menschenverstand. Der betroffenen Verein Eckiger Tisch hat wegen des neuen mutmaßlichen Missbrauchsfalls am Bonner Aloysius-Kolleg den Dialog mit dem Kolleg ausgesetzt. Die Gespräche über die Aufarbeitung früherer Fälle würden erst fortgesetzt, wenn das Kolleg zum Sachverhalt der neuen Vorwürfe ausführlich Stellung nehme, erklärte der Vereinsvorstand. Gefordert werde zudem, die Stelle des geschäftsführenden Kollegrektors für 3 Jahre erstmals mit einer kirchenfremden Person mit Kompetenzen im Präventionsbereich zu besetzen. Ein Sprecher der Bezirksregierung Köln hatte vor einer guten Woche bestätigt, dass das von dem Orden der Jesuiten getragene Aloysius-Kolleg den Verdacht eines sexuellen Übergriffs auf eine Schülerin durch einen Lehrer gemeldet hat. Das Kolleg erklärte, man habe sich mit dem Mitarbeiter darauf verständigt, dass er das Kolleg zum Schuljahresende verlassen und bis dahin nicht zurückkehren werde. Inzwischen bestätigte die Bonner Polizei, dass eine Strafanzeige aus dem Umfeld des möglichen Opfers eingegangen ist. Am Aloysius-Kolleg wurden zahlreiche Fälle von sexuellem Missbrauch ermittelt, die in die Zeit von 1950 bis 2005 fallen. Ein halbes Jahr nach dem Verbot der Koranverteilaktion Lies zieht der Leiter des Staatsschutzes der Polizei Frankfurt, Wolfgang Trusheim, eine positive Bilanz. Dadurch, dass es weniger Aktionen auf der Straße gebe, stelle man einen Rückgang neu zuzuordnender Jungsalafisten fest. Den Aktivisten fehle die Möglichkeit, neue Mitglieder persönlich anzusprechen und so verbindliche Kontakte zu jungen Menschen herzustellen, erklärte Trusheim gegenüber dem Hessischen Rundfunk. Damit sei genau der Effekt eingetreten, den sich die Polizei von dem Verbot versprochen habe.
Und soweit die Meldungen. Hätten Sie es gewusst? Mitte des 16. Jahrhunderts haben tausende Glaubensflüchtlinge die damalige Provinzstadt Emden zu einer der größten und wirtschaftlich erfolgreichsten Städte ihrer Zeit gemacht. Eine Geschichte, die von heute an in einer Doppelausstellung erzählt wird: Reformation und Flucht in der Johannes-Alasko-Bibliothek und im Ostfriesischen Landesmuseum Emden. Michael Hollenbach hat die Schau für uns besucht.
Emden war im 16. Jahrhundert eine Stadt, die wie kaum eine andere Stadt Flüchtlinge aufgenommen hat, vor allem aus dem niederländischen Raum. die auch hier in der Stadt sehr viel geprägt haben. Die Stadt wächst um das Vierfache innerhalb von wenigen Jahrzehnten.
Matthias Pausch ist Kurator der Doppelausstellung Reformation und Flucht. Emden wurde Mitte des 16. Jahrhunderts zum Schmelztiegel für viele Glaubensflüchtlinge und zu einer der größten Städte im Reich.
Also es muss ein ganz bunter Haufen gewesen sein. Zum Teil hat man auch dann schon bösartig gesagt, in Emden gibt es so viele Sekten, dass es hier schon wie Jerusalem bzw. wie Sodom zu vergleichen wäre.
Das mit dem bunten Haufen darf man wörtlich nehmen. Denn die Flüchtlinge kamen in ihrer jeweiligen farbenfrohen Landestracht nach Emden.
Wir haben zum Beispiel eine Station, wo man die Stoffe des 16. Jahrhunderts auch mal anfassen kann, sich informieren kann, was wurde getragen, was durfte wer tragen.
Denn bei aller religiösen Toleranz, der Stadtrat hatte genaue Kleidervorschriften.
Bestimmte Bürger dürfen eben nur eine bestimmte Anzahl von kostbarer Kleidung tragen. Die einen dürfen nur Verschnitt von Marderfell als Pelz tragen, die anderen können wieder einen richtigen Marderfell tragen. Also im Grunde genommen, wenn einer entgegengekommen ist, konnte man ihm den jeweiligen Stand auch zuordnen.
Neben Katholiken gab es vor allem Lutheraner, aber auch Calvinisten aus den Niederlanden und Anhänger der Täuferbewegung, denen die Todesstrafe drohte. Die Mennoniten stehen in der Tradition jener Täuferbewegung. Jan Lükenschmidt, mennonitischer Pastor in Emden, über die damalige Streitkultur.
Und das Besondere hier in Emden ist, hier gibt es keine Verfolgung. Es gibt ein theologisches Streitgespräch zwischen Menno und Johannes Alasco, 1544. Nicht, dass die sich einig geworden wären, aber sie streiten im Gespräch und mit ihren Schriften.
Doch nicht immer ging es so tolerant zu. Die Kuratoren der Ausstellung verschweigen nicht, dass es auch religiösen Hass und Verfolgung gab. So erfährt man durch einen Audioguide vom Leben des Henrik Niklas, der sich von Gott auserwählt fühlte, von Amsterdam nach Emden zog, dort aber 1557 verfolgt wurde.
Schließlich verweigerte der Emder Prediger Gellius Faber meiner Tochter die Durchführung der Trauung, weil ich ein Ketzer sei. Ich wurde mehr und mehr in Emden bedrängt, vor allem durch die Emder Prediger. So musste ich nun selbst aus Emden fliehen. Nur mit göttlicher Hilfe konnte ich meinen Häschern entkommen. Doch noch viel arger bedrückte es mich zu hören, dass meine Frau durch die Gefangenschaft und Folter an den argen Misshandlungen verstarb.
Neben dem Ostfriesischen Landesmuseum ist die Ausstellung auch in der Johannes-Alasco-Bibliothek zu sehen, der ehemaligen großen Kirche von Emden. In der Schau finden sich auch einige archäologische Exponate, berichtet Kurator Matthias Pausch.
Solche Spottmünzen, auf denen dann ein Kopf von einem Papst eingeprägt ist, und wenn man den um etwa 180 Grad dreht, ist dieser Papst eben kein Papst mehr, sondern ein Narr oder ein Teufel.
Diese Münze hat man sich damals als Schmuck und Bekenntnis um den Hals gehängt. Spannend ist auch der Hintergrund mancher Quellen, auf die die Ausstellung zurückgreift. So gab es aufgrund des Spanisch-Niederländischen Krieges in Emden spanische Spione, die das antikatholische Treiben beobachten sollten.
Einer von diesen spanischen Spionen hat sich dann auch mit in dieser Kneipe dazugesetzt und hat mir den gezeigt und hat dann genau berichtet, wer was wie irgendwie erzählt hat. Er berichtet dann auch, dass hier Leute gewesen sind, die dann auch Hosen getragen haben, die früher aus Messgewändern gewesen sind, aus Altartüchern. Beispielsweise also so gesehen einen großen Sakrileg begangen haben.
Ergänzt wird die Doppelausstellung Reformation und Flucht, die sich auf das 16. Jahrhundert konzentriert, durch eine aktuelle Sonderausstellung in der Kunsthalle Emden. Your Story – Geschichten von Flucht und Migration. Geschichte wiederholt sich nicht, aber die Parallelen zwischen den Fluchtgeschichten Mitte des 16. Jahrhunderts und den aktuellen Debatten sind nicht zu übersehen.
Die Doppelausstellung in Emden, Reformation und Flucht, ist noch bis zum 5. November zu sehen. Das Katholische Forum Niedersachsen hatte diese Woche zu einer Veranstaltung in Wolfenbüttel geladen, die unter anderem folgender These nachgehen sollte. Die Reformation war für die Modernisierung Europas hauptverantwortliche Triebfeder. Eine weitläufige Meinung, der widersprochen wurde. Es diskutierten der Direktor der Herzog-August-Bibliothek und Historiker Peter Burschel und der emeritierte Professor für Neuere Geschichte, Wolfgang Reinhardt. Florian Breitmeier war dabei.
Die Reformation als entscheidende Wegbereiterin der Moderne. Mit diesem Urteil räumen die beiden Historiker in Wolfenbüttel schnell auf.
Es gibt um 1500 so etwas wie einen Reformstau. Und es gibt verschiedenste Wege, aus diesem Stau herauszukommen. Und unter anderem eben auch einen Weg, der von Rom aus beschritten wird. Ich würde sagen, das ist der normale Verzögerungseffekt, den wir Wissenschaftler eigentlich kennen. Es mag in Naturwissenschaften anders sein, aber bis das historische Weltbild, das sich Universitätsprofessoren und ihre Anhänger erarbeitet haben, etwa im Schulunterricht und in der öffentlichen Meinung, in den Medien ankommt, das braucht in der Regel Jahrzehnte.
Wolfgang Reinhardt und Peter Burschel betonen, dass im 16. und 17. Jahrhundert in den evangelischen und katholischen Landesteilen ähnliche Dinge vor sich gehen. Es erstaune ihn immer wieder, welche Wirkkräfte der Reformation heute zugeschrieben werden, urteilte der Historiker Peter Burschel.
Fast alles, was es an großen Begriffen, Paradigmen und so weiter gibt, die etwa mit dem Protestantismus in Verbindung gebracht werden. Arbeit, Freiheit, Gewissen, Bildung im weitesten Sinne gehört auch dazu, hat einer empirischen Überprüfung nicht standgehalten, also im Vergleich mit dem Katholizismus. Also zum Beispiel würde ich dazu neigen, einen protestantischen Vorsprung im Elementarschulwesen anzunehmen. Aber da wissen wir einfach nicht genug.
Hielt der Historiker Wolfgang Reinhardt dagegen. Für ihn habe aber der gegenreformatorisch wirkende Jesuitenorden ebenfalls viel für die Bildung getan.
Weil die Jesuiten prinzipiell kein Schulgeld genommen haben, sodass es passieren konnte, dass nicht besonders wohlhabende evangelische, aber strebsame Eltern ihre Kinder in Jesuitengymnasien geschickt haben, weil sie wussten, dass sie da gute Bildung kriegen. Und dann kamen die Armen als Katholiken heim, nicht? Das ist natürlich schlecht.
Die jeweiligen Obrigkeiten setzten die Konfession auch bewusst disziplinarisch und zur Profilierung ihrer Herrschaft ein. Doch lange Zeit hielten sich katholische Riten und Traditionen in lutherischen Kirchenordnungen. Wolfgang Reinhardt.
Luther hat noch gesagt, man soll sich bekreuzigen, das Kreuzzeichen machen. Heute ist das tabu, das gibt's nicht mehr. Und zwar interessanterweise erst im 18. Jahrhundert wurde das Kreuzzeichen machen bei den Evangelischen abgeschafft. Oder ein weiterer Punkt, die Ohrenbeichte. Zwar war die Ohrenbeichte kein Sakrament mehr nach Luther, aber sie galt als äußerst heilsame Praxis. Und soviel ich weiß, hat Luther bei Bugenhagen selber noch gebeichtet.
Reformation, Gegenreformation, das konfessionelle Zeitalter als Teil eines langen Prozesses. Das anregende Religionsgespräch förderte auch Theologen zutage, die sich bei aller evangelischer Entschiedenheit vergleichsweise früh um die christliche Einheit mühten. Dafür steht zum Beispiel Georg Kalixt, der im 17. Jahrhundert an der Helmstedter Universität lehrte und von Melanchthons Lehren inspiriert als evangelischer Theologe durchaus akademische und intellektuelle Kontrapunkte zur lutherischen Hochschule in Wittenberg setzte, so das Urteil Peter Burschels.
Das heißt aber nicht, dass er sozusagen nicht in Anführungsstrichen die katholischen Irrtümer nicht benannt hätte. Also man muss jetzt auch aufpassen. Und vor allen Dingen bei Kalixt ist es zum Beispiel so, das Entscheidende für ihn ist, für seine Interkonfessionalität, dass er furchtbare Angst hat, dass die Wiederkehr Christi kommt und dass die Christenheit ist zerstreut und zerstritten. Das fand er nicht so schön.
Nicht nur Georg Kalixt trieb bei allem Glaubensstreit auch die Erkenntnis um, die Spaltung der Christenheit ist ein Skandal. Nach den Schrecken des Dreißigjährigen Krieges, nach Mord und Totschlag, verstärkte sich diese Meinung bei vielen Gläubigen, Geistlichen und Theologen. Ähnlich war es nach 1945. Damit war der Bogen zur Ökumene heute geschlagen. Peter Burschel stellte dabei eine heikle Frage.
Funktioniert möglicherweise Ökumene deshalb, weil Prozesse der Säkularisierung bereits sehr weit fortgeschritten sind? Also ganz böse gesagt, weil es vielen Leuten egal ist.
Darin kann freilich zugespitzt auch die Chance für eine gemeinsame Zukunft liegen. Verwunderlich nur, dass kein hoher kirchlicher Würdenträger den Weg in die Herzog-August-Bibliothek fand. Die Region um Wolfenbüttel und Helmstedt bis hin nach Halberstadt bietet konfessionsgeschichtlich zahlreiche Beispiele, deren weitere Aufarbeitung lohnt. Im großen Lutherjahr spielen sie kaum eine Rolle. Die beiden Historiker Burschel und Reinhardt setzten da in der Herzog-August-Bibliothek einen zweistimmigen Kontrapunkt.
Florian Breitmeier berichtete. Was erfahren wir über die Religion, über den Glauben, womöglich über unser Verhältnis dazu, wenn wir in die Oper, ins Schauspiel oder zu Kulturfestivals gehen? Zurzeit so einiges, stellt Karin Cionara fest. Denn Fragen nach Sinn und Glauben auf der Bühne haben Konjunktur. In den Hauptrollen Figuren wie Abraham, Lot oder Judas. Unsere Autorin hat sich die aktuellen Produktionen zwischen Wolfsburg und Osnabrück angesehen und lädt zu einem Theaterbesuch.
So, hier direkt vor mir sehen Sie jetzt also, wie der Stammvater des Christentums, Abraham, sein Messer zückte und es seinem Sohn an die Kehle setzte?
Eine Reisegruppe besucht die heiligen Stätten in Jerusalem.
Aber Gott stoppt ihn.
Der Norweger Svein Tindberg hat aus seinen Reiseeindrücken einen Theatermonolog geformt. Abrahams Kinder oder die Reise nach Jerusalem ist eine Suche nach den gemeinsamen Wurzeln von Judentum, Christentum und Islam in einem Gebiet, das von Krieg, Terror und Gewalt beherrscht wird. Wie erzählen Juden oder Christen die Geschichten von Abraham und seinen Kindern? Wie wird sie im Koran erzählt? Eine Frage der Perspektive.
Ja, ist heute mein erster Tag in Jerusalem.
Am Schauspiel Hannover überschreibt der Schauspieler Rainer Frank den Reisebericht mit Versatzstücken seiner eigenen Biografie und bleibt dabei selbst ein Suchender.
Für einen persönlich geht es vielleicht eher darum, etwas zu finden, was einen als Mensch verwurzelt in der Gemeinschaft oder in der Welt.
Woher kommen wir? Was verbindet uns? Wie stellen wir uns die Zukunft vor in einer globalisierten Welt? Judith Gerstenberg, Dramaturgin am Schauspiel Hannover, weiß, dass dabei auch religiöse Traditionen eine Rolle spielen.
Ich glaube nur, dass man jetzt sehr viel empfindlicher geworden ist, weil man so wahnsinnig überrascht ist darüber, dass Religion wieder eine so entzündliche Problematik ist.
Biblische Stoffe mit ihren existenziellen Fragen nach Schuld, Vergebung, Verrat und Hoffnung findet man derzeit häufig auf den Theaterbühnen, meist jedoch in einer anderen Lesart. Die evangelische Theologin Petra Bahr engagiert sich für einen neuen Dialog zwischen den Künsten und den Religionen. Die Regionalbischöfin aus Hannover ist auch eine begeisterte Theaterbesucherin.
Zum einen ist das Christentum als Teil der Kultur auch immer Thema in den Künsten. Manchmal unbewusst, manchmal um sich genau kritisch mit dieser Tradition auseinanderzusetzen, manchmal auch mit gehöriger Lust am Tabubruch. Gleichzeitig sind die Künste und die Kirche natürlich selbstständig voneinander geworden im Laufe der Jahrhunderte und das ist auch gut so.
Judas gehört zu den umstrittensten Figuren der Bibel. Mit diesem Jünger Jesu hat sich auch die niederländische Autorin Lot Wekemans beschäftigt. Als Produktion des Staatstheaters Braunschweig tourt der Theatermonolog derzeit erfolgreich durch die Kirchen der Region. War Judas ein Verräter oder hat er nur getan, was die Vorsehung von ihm verlangt? Festivalchef Bernd Kaufmann setzt Judas nun auch für die Festwochen Movimentos in der Autostadt Wolfsburg in Szene.
Ich finde diese Frage, die dort aufgeworfen wird, der Verrat, das Schuldwerden, damit ein anderer, der Verratene, Menschen von etwas erlösen kann, ist ein Weltthema. Und zwar ein grandioses Weltthema, jenseits dessen, dass es in der Bibel steht.
Der ehemalige Jesuitenschüler interessiert sich für den Menschen mit seinen Zweifeln und Enttäuschungen.
Dieser Judas erzählt nicht, dass er nicht schuld wäre, sondern er geht daran in einer anderen Form an sich selbst und an dem, was mit ihm gemacht wurde, zugrunde.
Ein komplexer Opernstoff. Lot von Giorgio Battistelli wird an der Staatsoper Hannover gespielt. Die Schriftstellerin Jenny Erpenbeck entdeckte die biblische Erzählung von Lot und seiner Familie für die Opernbühne.
Lot ist früher Nomade gewesen, ist als reicher Fremder in die Stadt gekommen, glaubt, dass Gott noch Großes mit ihm vorhat und ihn deswegen rettet. Lot bricht eigentlich erst in dem Moment zusammen, wo klar wird, Gott hat gar keinen Plan, er hat ihn nur gerettet und lässt ihn dann in der Wildnis allein.
Für Operndramaturg Klaus Angermann ist Lot ein enttäuschter Fundamentalist. Mit seinen Töchtern zeugt er ein neues Menschengeschlecht und übertritt damit sämtliche Grenzen.
Oder ist es vielleicht ein neues Paradies, was da entsteht? Ein Paradies ohne Grundsätze, ohne Dogmen und ohne Gott.
In der Opernversion von Lot geht es um Fremdenhass, Abschied und Flucht, um Humanität und Moral. Eine Geschichte ohne Happy End. Im Werk von Jenny Erpenbeck, einer bekennenden Atheistin, tauchen häufig biblische Motive auf.
Ich glaube, die Faszination, die die Bibel bis heute hat, liegt darin, dass ganz grundlegende Geschichten erzählt werden, die jeder Mensch kennt, egal welcher Religion er angehört oder ob er überhaupt einer Religion angehört.
Die Schriftstellerin Jenny Erpenbeck im Beitrag von Karin Tschionara. Und das war Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft. Einen schönen Sonntag, das wünscht Andrea Schwietzer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.